So, servus, hallo und buongiorno zu einer weiteren Folge Besenwagen Homeoffice. Es begrüßen euch die üblichen drei von der Tankstelle, ohne Gast heute, was ja manchmal besonders Spaß macht. Schauen wir mal, wie das heute so läuft. Ich bin Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und ich bin der Andi Stauff.
Und das Ganze wird wie immer unterstützt von Rafa. Jo, Andi, du hast schon gesagt, lass uns doch mal am Anfang so fragen, was gibt's eigentlich so Neues?
Was gibt's Neues? Ich bin heute Rad gefahren, schon wieder.
Schon wieder. Fährst du fast mehr, als du als Profi dann gefahren bist, oder? In der Woche.
Ja, so zweimal die Woche fahre ich jetzt. Früher nur einmal. Im Rennen
eins. Ist es wegen dem guten Wetter oder hast du jetzt mehr Bock, weil du entspannter bist? Oder?
Nee, ich habe mir tatsächlich neue Radklamotten bestellt und ja, auch ein bisschen weniger zu tun, klar, nee. Aber es ist schönes Wetter auf jeden Fall, das stimmt. Das ist eigentlich die Haupt... Und ich werde sonst zu fett jetzt. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, schätze ich mal.
Wir sind ja...
Nee, aber hier, ich bin ja auch gerade hier im Corona-Bunker und das ist halt auch einfach viel angenehmer, ne? Ich kann hier einfach losfahren, 40, 50 Kilometer ohne Ampel, ohne aus der Stadt raus zu müssen. Und in Köln habe ich ja immer so das Problem, dass ich da halt schon alles kenne und das so ein bisschen langweilig ist, finde ich.
Ja, das verstehe also, ich.
Wo ist der Corona-Bunker?
In der Mitte Deutschlands.
Der Führerbunker.
Weil ich dachte, in der Mitte ist am wenigsten Corona.
Okay. Ich habe gehört, ich habe gesehen, aber bei dir sind die ganzen guten Brauereien in der Umgebung. Was schon mal. Mhm. Was ja für dich auch gefährlich ist, gehe ich mal von aus.
Naja, die Bierversorgung ist ja nicht gestört im Rest von Deutschland.
Genau, und der Getränkemarkt, der ist so wirklich nur 50 Meter von meinem Bunker entfernt. Ja, aber ich habe heute Morgen, bevor ich losgefahren bin, habe ich einen Podcast gehört mit Paul Voss als Gast.
Oh, das hatten wir jetzt aber nicht vorher besprochen. Also
wie war das, Andi? Erzähl mal, ich habe es noch nicht gehört.
Kritik bitte erst im Nachhinein.
Ich habe das angefangen zu hören, wie hieß jetzt sagt Laufpresso heißt er, ne?
Nee, oder nee.
Pacepresso.
Pacepresso, ja.
Pacepresso. Und dann habe ich da so angefangen zu hören. War auch alles ganz cool, ne? Kann man sich auch bestimmt mal anhören, wenn man Lauf interessiert ist. Ich habe es natürlich nur wegen Paul gehört. Und war dann aber irgendwann schon fast beleidigt und habe dann abgebrochen vorzeitig, weil Paul wurde nämlich am Anfang gefragt, was war der größte Erfolg deiner Karriere? Und da hast du gesagt, ja nee, da ist ja gar nichts so, war gar nichts Besonderes dabei, konntest du jetzt nichts sagen. Und ich habe es dann noch vor ein paar Tagen, habe ich noch bei uns in die Podcast-Gruppe reingeschickt.
Was war's denn?
Katalonien-Rundfahrt 2010, letzte Etappe, Platz 8, Paul Voss, Platz 9, Andreas Stauff. Also wenn das jetzt nicht dein größter Erfolg in der Karriere war, dann weiß ich auch nicht.
Stimmt, der Prologsieg am Anfang der Rundfahrt, der war dann eher irrelevant. Nee, aber das ist mir dann doch wieder entfallen. Ja, ich schiebe dann solche Erfolgserlebnisse dann doch ganz gerne mal zur Seite. Aber ja, das war ein ganz großer Tag meiner Karriere.
Was hast du gehabt, Stauffi, platt?
Form, Plattform.
Keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Ich kann mich auf jeden Fall überhaupt nicht daran erinnern, dass Paul mal wieder bei einem Rennen mit dabei war, wo ich auch gefahren bin.
Stauffi, ich wusste auch nicht, dass du da warst.
Ja, die Tage, du hast mich auch wahrscheinlich nie gesehen. Also auch wenn ich am letzten Tag einen Platz hinter dir war, davor die Tage in Katalonien hast du mich auf jeden Fall nicht gesehen.
Nee, also ich weiß noch ganz genau, wie die Etappe war. War ja auf dem Autorennenkurs da in Barcelona Ziel und ich habe für Robert Förster angefahren. Ja, und bin dann quasi so dann noch vorne mit reingerollt, wo es so auseinandergezogen war mit der letzten Kurve. Und da konnte ich mich dann vor dir noch reinretten anscheinend. Aber wie gesagt, ich wusste auch nicht, dass du überhaupt am Start warst.
Ja, aber hat Spaß gemacht, die Katalonien-Rundfahrt.
Ja.
Sehr, danach bin ich nie mehr ein schwereres Radrennen in meiner Karriere gefahren. Deswegen war das schon ganz gut zur Abhärtung.
Geil.
Naja, ja, sonst gibt es tatsächlich nicht so viel Neues.
Ja gut, dann können wir jetzt das Ding beenden, oder?
Also Persönliches, ne?
Also ich darf wieder draußen Rad fahren, das ist für mich auf jeden Fall neu. 3 Wochen Rolle gefahren und da Tenner das Teil gescheit zusammengeschraubt hat, geht das wieder wunderbar. Und wir sind auf jeden Fall letztes Wochenende, das Wochenende vor Ostern, als ich wieder draußen war zum ersten Mal, Auf jeden Fall zwei Sachen aufgefallen. Eins nenne ich erst im Poesiealbum später. Aber es sind ja so viele Leute draußen wie noch nie. Im Bergischen hier bei Köln waren auf jeden Fall so viele Leute auf dem Fahrrad und in Autos wie noch nie. Und da siehst du mal wieder, dass Leute ihr Rennrad aus dem Keller holen, was sie seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren nicht mehr angefasst haben. Ich habe so geile Leute gesehen. Einer mit so einem goldgelben Trikot von Jan Ulrich und Telekom-Hose dazu. Super geil. Und keiner hat gegrüßt. Das ging mir so auf den Sack. Muss ich mal allmannmäßig meckern, aber keine Ahnung, die sind alle nicht mehr gewohnt, Fahrrad zu fahren. Ich weiß nicht, wie macht ihr das? So Hand vom Lenker heben oder mal nicken? Auf ist schon gar okay, keinen Fall. Oder?
Nee. Ich grüße ihn auch nie.
Hier in Berlin ist auch gerade krass. Ich dachte vor, als sie so die Ausgangssperre angefangen hat und die ersten warmen Tage kamen, dachte ich, okay, gut, ich habe noch nie so viele Menschen bei uns im Grunewald gesehen, ne, auf der Krone. Und dann jetzt, dieses Wochenende war unglaublich auch das Gleiche. Nicht, dass die fahren halt bei uns nicht mit alten Radtrikots durch die Gegend, sondern bei uns sind ja eigentlich vorwiegend Hipster unterwegs. Und ich glaube, eBay-Kleinanzeigen ist leer gekauft mit alten Rennrädern. Und alle mit irgendwelchen Skateboard-Helmen hacken die da durch die Gegend. Aber ist echt krass. Also ich habe noch nie so viele Menschen auf Fahrrädern gesehen hier in Berlin. Das ist schon krass und es grüßt auch keiner, ja. Aber ich heb auch immer so die Hand, so leicht vom Lenker weg.
Jo, ich auch.
Ja, und
Staufi, echt? Du nicht oder was, Staufi?
Nee, ich habe da aber tatsächlich diese Woche auch drüber nachgedacht, weil ich auch so ein paar Leute getroffen habe, aber weiß ich nicht, erstmal grüßt sowieso, also weiß ich nicht, grüßt ja sowieso auch keiner.
Klar,
ich immer. Ich fahre ja nicht winkend durch die Gegend.
Nee,
aber
ich habe, wenn ich mit Philipp Weiß lebe.
Nein, Quatsch, eigentlich grüßt man ja schon so, oder man guckt zumindest erstmal, aber da kommt ja meistens keine Reaktion. Da kommt dir irgend so ein Typ mit Cube-Hose-Trikot entgegen und rast einfach an dir vorbei.
Ja, in normaler Weise, keine Ahnung, finde ich schon. Wenn in normalen Nicht-Corona-Zeiten, so die wenigen Rennradfahrer, die einem entgegenkommen, grüßen schon.
Ja, wir haben, wenn ich mit Philipp Weiß im Turnier fahre, dann macht es immer sehr übertrieben. Der schreit Leute förmlich an mit Hallo? Also da kommst du dann quasi gar nicht drum herum. Auch zurück zu antworten, aber ja, also ich finde auch, das gehört dazu. Die sind wie Motorradfahrer, Mann. Die halten halt das Bein irgendwie weg vom Moped, weißt du, um zu grüßen und wir müssen halt die Hand, oder wir heben halt die Hand. Irgendwann konnten die Deutschen das mal ganz gut mit der Hand heben.
Nee, das macht heute keiner mehr. Ist so. Macht keiner mehr.
Naja, ich mach das weiter. Ja, ansonsten auch die Profis, Semi-Profis, KT-Fahrer, alle rasten aus gerade, habe ich den Eindruck. Also bei den Profis hat das andere Auswirkungen, aber so unsere deutschen KT-Freunde oder selbst so die Amateure, denen fehlen anscheinend so die Wettkämpfe. Es hat angefangen, dass jeder 200 gefahren ist, das war dann relativ schnell langweilig, dann sind alle ein 300er gefahren, dann sind diverse Leute 200er mit dem 40er Schnitt gefahren, dann ist einer ein 400er auf dem Zeitfahrrad gefahren mit dem 38er Schnitt. Und die Woche war Everesting in. Das haben jetzt manche Leute draußen gemacht und wer richtig nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, hat es auf Swift gemacht. Es ist auf jeden Fall irgendwie Zeit, dass es wieder losgeht, scheinbar.
Ja, vor allen Dingen ist er halt irgendwann so, also ich finde, 200 ist echt schon so eine Schallmauer und dann 300, Alter, 300 Kilometer musst du irgendwie schon 8 Stunden Rad fahren, oder noch mehr. Das ist echt schon.
8 Stunden brauchen die meisten für 200.
Das ist schon ziemlich behindert irgendwie. Und dann 4, also ich verstehe das nicht mit 400 Kilometer, ne? Das
ich denke, ich bin der Einzige, der hier schon mal 400 gefahren ist, oder? Würde ich behaupten.
Ja, da brauchst du jetzt auch nicht, stolz drauf sein.
Nee, also. Ist ja auch eine andere Nummer gewesen. Da sind wir ja von A nach B. Da bin ich von Frankfurt nach Rom in 4 Tagen gefahren. Mit 8 Mann. Also einfach so schnell, wie es ging. Das war nicht so einfach so, um 400 Kilometer zu fahren, sondern das war vom Comer See nach San Marino in 15 Stunden.
Verstehe ich trotzdem nicht.
Ja, ist okay. War auch richtig behindert. Also ganz ehrlich, da kriegst du auch nichts von mit von der Scheiße.
Ja,
aber
wenn ich mir jetzt vorstelle, hier aus Berlin raus, 400 Kilometer, da kann ich einmal zu euch nach Köln und zurück, so ungefähr.
Ja, fast. Das sind 600, aber.
Ja. Aber das ist halt,
musst du mit dem Liegerad fahren dann.
Ja, genau.
So verkleidet, dann geht das.
Oh ja, richtig geil. Und dann schön durch Sauerland, schön die Abfahrten runter. Keine Ahnung, also Ist auf jeden Fall krass. Wir haben hier in Berlin auch einen Juniorenfahrer gehabt, der hat das für einen guten Zweck gemacht, um Geld zu sammeln. Der ist halt bei uns in Teufelsberg, ist er, glaube ich, 180 Mal hochgefahren, um 8000 Höhenmeter zusammenzukriegen.
Ja, Jens Vogt hat das auch schon mal gemacht.
Genau,
ja.
Die gleiche Aktion, nur dass der halt Juniorenfahrer ist und nicht Jens Vogt heißt. Genau.
Aber ich habe jetzt so einen Südafrikaner, der fährt gerade 1000 Kilometer auf Swift.
Ja, Jaron also, Thomas fährt 36 Stunden am Stück Rad, oder? Oder in zwei Schiffen?
Nee, die teilen das, glaube ich, mit drei Leuten. Auch für einen guten Zweck aber. Und der Südafrikaner auch, aber der macht's alleine. Ja. 1000 Kilometer Rolle.
Alter. Ja. Das ja, keine Ahnung.
Naja, bei den Profis trägt das ganz andere Früchte auf jeden Fall. Einmal, erstmal richtig geil Mikel Landa. Erst die Aktion mit dem Akkordeon, das war Legende, Mikel Landa. Und dann die Aktion mit der Axt. Das ist, Paul, erklär das nochmal.
Da hat halt seine Axt, da hat seine Rolle. Aber das war irgendwie so eine Oldschool-Rolle noch. Hat er sich schön in die Einfahrt gelegt und ist dann mit einer Axt auf die Rolle losgegangen, hat die auseinandergenommen. Der hat auf jeden Fall auch ein Trauma anscheinend. Aber das war jetzt auch schon vor über einer Woche. Also jetzt sind wir noch eine Woche weiter fortgeschritten. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Ob er irgendwie sein Haus abfackelt zur Hälfte oder wo ihm langweilig ist, keine Ahnung. Aber dann auf jeden Fall, ja, der leidet ziemlich stark unter der momentanen Situation. Ne?
Aber Akkordeon spielen fand ich geil.
Kann auch
richtig gut.
Vor allem bei Landa ist halt, glaube ich, echt so, was man so hört, der trainiert ja nicht gerne so, also strukturiert ist, glaube ich, bei dem manchmal ein bisschen schwierig. Und dann jetzt auf einmal dann zu Hause, ne? Also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach rausgeht, wenn er mal trainiert und einfach losfährt und halt rumballert, ne? So wie er es halt bei den Radrennen auch macht. Weil es muss der Rolle fahren. Der muss ja komplett frei drehen, ne? Und dann stell mir vor, der fährt ein Swift-Rennen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das macht er nicht.
Ja, Rolle fahren ist nicht für jedermann, ne?
Ich glaube, der zerhaut den Computer dann da. Ja, nee.
Ich glaube, der hat gar keinen Computer. So wie das bei dem aussieht und die Rolle, die er da auch noch hatte, der hat gar keinen Computer.
Das kann auch gut sein, ne? Sicher.
Der hat maximal so ein Nokia 5210 oder so.
Ja.
Ja, auch die ganzen Radsportmedien, die sind ja genauso verzweifelt gerade nach Inhalten wie manch so ein Radteam oder wie wir. Wir können uns ja immer über deren schlechte Inhalte unterhalten.
Stimmt.
Aber ich habe einen guten Artikel gelesen über Alan Piper und in dem Artikel habe ich dann, ich meine, ich hätte das schon mal irgendwo gehört, aber wieder vergessen. Jedenfalls kommt in dem Artikel halt raus, dass die Katze von Alan Piper heißt Philipp Gilbert. Und ich musste mich so kaputt lachen darüber. Ich finde, das ist ein richtig guter Name für eine Katze. Stell dir mal vor, du hast eine Katze und du sagst halt, hey, Philipp Gilbert, wie geht's?
Ich find, und die Katze, super, so die Katze sagt, Philipp Gilbert sagt miau und haut ab.
Ja, genau.
Wir sollten da mal so ein Top 3 draus machen. So in einer der nächsten Folgen überlegt sich mal jeder noch so einen anderen Radfahrernamen, der auch vielleicht
gut zum Tier passen würde. Ich dachte, das sollen wir jetzt schon machen. Ich habe schon was nämlich.
Du hast schon was, ja, aber der Paul hat sich wieder nicht vorbereitet.
Nee, natürlich nicht. Aber wir gerade
schieben wir das nochmal auf.
Weil wir gerade bei Radsportmedien sind, ich wollte nochmal kurz auf die Online-Rennen zurückkommen. Habt ihr euch mal die Berichterstattung von Cycling News, wen auch immer, angeguckt von den Rennen? Die machen einen Rennbericht danach, als wenn das ein richtiges Straßenrennen gewesen wäre. Mit den Attacken, wer wann attackiert, wer dann folgt und dann nochmal eins oben drüber setzt. Das ist eigentlich schon echt krass, wie die gerade halt wirklich auf so einen anderen Zug aufspringen, ne, um diese die Digitalwelt halt quasi echt versuchen, irgendwie zu verkaufen.
Stellt euch das mal vor, das wäre euer einziger Beruf so. Ja. Wir Hobbys.
Ja, wir waren ja schlau.
Und haben,
da können wir jetzt an der Stelle nochmal Werbung machen. Wir haben ja schon vor über einem Jahr einen Film gedreht, den wir jetzt rausgebracht haben. Und wir haben jetzt Inhalte.
Über ein echtes Rennen
nicht
auch.
Wir haben eigene Inhalte. Ja, über ein echtes Rennen.
Wir haben jetzt ein Rennen rausgebracht, wo es keine Rennen gibt.
Kann man sich immer noch
angucken. Nochmal selbst auf die Schulter klopfen.
Oder nochmal angucken. Seinen Freunden zeigen.
Selbst beweihräuchern, immer richtig gut.
Genau. Und über diesen Film, da werden wir nächste Woche, glaube ich, ne, Basti, nochmal sprechen.
Genau, ich bin schon völlig in der Zeit verrutscht gewesen, dachte, das wäre diese Woche, aber nächsten Dienstag gibt es dazu irgendwie so ein Online-Seminar. genaue Infos werden wir wahrscheinlich irgendwie noch über unsere Kanäle streuen, wo man, Gerald ist auch dabei und ich glaube, Andi und ich sind dabei, Fragen stellen kann und wir schauen, glaube ich, nochmal so einen Teil davon und irgendwie einen Teil vom Rennen, wenn wir das hinkriegen und wir überlassen dann Gerald die ganze Show. Der soll alle Fragen beantworten.
Genau. Das Ganze findet statt auf dem auf der Facebook-Seite vom Radclub Deutschland. Ist das richtig? Oder R2C2.
R2D2. So heißt das,
ne? Genau, bei R2D2 zu Hause. R2D2.
Nein, wie heißt das nochmal? Du hast es doch, hast doch da die Kontakte.
Ja, Jungs, warum seid ihr nicht vorbereitet? Das ist,
ja, sorry.
Das gehört mit dazu. Dass wir immer unvorbereitet wirken, das gehört mit dazu.
Das ist harte Arbeit.
Ey, das, ja genau, vor allem das Gute ist, wir wirken nicht nur so. Aber ja.
Ja, und nein. Es haben super viele Leute nach der Filmmusik gefragt.
Ich weiß doch, wie das heißt. R2C2.
Ja, so heißt es auch.
Rennrad Cycling Club.
Ich bin sehr stolz auf dich, Stoffi, dass du das jetzt in deiner Recherche rausbekommen hast.
Ja, nein, ich wusste das vorher schon. Ich habe nur mal geguckt, ob ich recht hatte.
Ja, aber ich finde R2D2 wäre eigentlich cooler, fast schon.
Find aber ich gut. Auch. Ich werde das, werd das auch so nennen. Club.
Also ja, da kann man sich auf jeden Fall nochmal auch von Gerald vielleicht ein paar Fragen beantworten lassen, nicht immer nur von uns. Und wie gesagt, nächste Woche Dienstag, das ist dann der Paul, warum hast du nicht vorbereitet? Was ist nächstes Dienstag für ein Tag?
Weiß ich nicht.
Der 21. Genau, am 21. irgendwann abends findet das statt. Genau.
Jo, und da wir das echt wirklich oft gefragt wurden, können wir jetzt sagen, dass es die Filmmusik jetzt auch online gibt zum Runterladen. Damit haben wir auch jetzt persönlich nichts zu tun. Das hat ein Kumpel von unserem Redakteur zusammen mit unserem Redakteur gemacht und das gibt's jetzt auf der Seite Bandcamp, glaube ich, zum Runterladen. Das Teil heißt Radsport, richtig origineller Name und das Ganze kommt von Will, also W-I-L-L. Und wer sich das nicht merken kann, den Link gibt's, glaube ich, auf unserer Vimeo-Seite unter dem Film.
Genau, ich habe mir den auch direkt gekauft und ich finde ihn sogar ziemlich geil. Ich freue mich schon, wenn ich endlich wieder über deutsche Autobahn Vollgas fahren darf und dann wird das Ding angemacht. Perfekte Autobahnmusik auf jeden Fall. Zum Ballern.
Darfst du doch jetzt auch.
Ja, jetzt gerade höre ich ihn auch.
Nein, du kannst ja jetzt immer noch über die Autobahn fahren, das ist nicht verboten.
Ja, aber wo soll ich denn hinfahren?
Hey, Autobahnring, Berlin, keine Ahnung, im Kreis.
bisschen Dachgarten durch die Gegend fahren. Ja, weil wir gerade ja schon bei, eigentlich waren wir da gerade noch gar nicht, aber was uns ja auch sensationell ist im Internet aufgefallen ist, also bei Instagram, dass Rigoberto Urán, der hat ja mittlerweile, kannst du bei dem ja alles kaufen, wo entweder sein Name draufsteht, Totenköpfe drauf sind oder sonst was. Und der hat jetzt auch eigene Unterhosen.
So richtig geil, Calvin Klein-Style. Ja. Steht nur Rigo dann halt drauf oder irgend sowas, ne?
Ja, wird mich nicht wundern.
Go, Rigo.
Genau, Go, Rigo. Wird mich nicht wundern, wenn er auch Kondome hat, wo Go, Rigo draufsteht.
Ganz ehrlich, ich wollte von Anfang an, nach dem ersten T-Shirt, wollte ich auch Besenwagen-Unterhosen
machen.
Stimmt,
weiß ich noch genau.
Wolltet ihr nicht?
Ja. Nee, ich habe nicht Nein gesagt.
Es hat, glaube ich, keiner Nein gesagt, Staufi, aber wir können es jetzt gerne noch machen, nachträglich. Dann schreiben
eine für dich.
Genau, und die tauschen untereinander dann. Und weil wir gerade bei Rigo sind, habe euch ja vorhin so einen Post geschickt von ihm, wo er auf der Rolle sitzt, auf dem Zeitfahrrad und, glaube ich, auch nur eine Unterhose anhat beim Rollefahren.
Nur eine von seinen Unterhosen, ja.
Und einen Schlüpper auf dem Kopf, so wie das aussieht. Aber Und sie, die ist ohne Socken. Also der macht irgendwann nochmal einen guten Triathleten, würde ich sagen. Der Sprung ist auf jeden Fall nicht mehr weit für ihn.
Der kann auch einfach sein.
Ich meine, wo ist denn der gerade? Ist er in Kolumbien?
Ja, ich glaube, der ist immer in Kolumbien, oder? Also fast
immer. Immer, genau.
Die haben ja aber auch eine Ausgangssperre und so. Ich meine, was willst du denn machen?
In Kolumbien willst haben die Ausgangssperre.
Ich glaube schon. Und dann musst du da auf der Rolle fahren und dann setzt du dich dann mit Trikot und...
Ja klar, ich würde...
Also mit Rennhose und Trikot voll im Outfit setzt du dich ja nicht auf die Rolle, erstmal viel zu warm.
Klar, ich würde mich auch nur im Schlipper auf die Rolle setzen, weil also schadet ja nicht, ne? So auf eine Aero.
Ja, ich schon.
Ja, gut. Du würdest auch nur im Schlipper Rad fahren.
Habe ich mir nämlich jetzt bestellt, eine trägerlose Hose.
Ja, ist ja auch kein Schlipper, Rafa. Aber wir können ja
endlich.
Wir können der Rafa mal fragen, ob sie dir einen Schlipper machen.
Ja, gibt's doch.
Den reinen Rafa-Schlüpfer. Also nicht eine Boxershort, sondern einen richtigen Rafa-Schlüpfer. Du kannst
ja die Beine hochkrempeln dann einfach.
Es gibt doch 100 pro so Triathletenhosen, oder? So Speedos mit Einsatz.
Ja, yeah, ja, klar. Ey.
Das ist mir eine Nummer zu hart.
Weil wir gerade bei.
Echt?
Weil wir gerade bei Einsätzen sind, direkt mal eine Überleitung. Chipos Kampfhund, erzählt mal, was habt ihr da wieder gesehen? Das habe ich nämlich nicht festgestellt.
Ja, das ist eigentlich, das habe ich schon eben gesagt, das ist eigentlich schon wieder fast zu lang her. Das ist so 2 Wochen her oder so. Chipo hatte eine relativ lange Instagram-Abstinenz, muss man sagen. Ich glaube, er hat ja wieder mal gesundheitliche Probleme auch gehabt und war irgendwie so ein bisschen weg vom Radar. Aber dann hat er irgendwie 2 Posts oder Story-Posts rausgehauen, die waren allererste Güte. Lag er auf dem Liegestuhl, so in der Sonne. Und zwischen seinen Beinen hat er seinen Kampf-Chihuahua gehabt und der hat auch so richtig so geknurrt, so richtig böse, hat er ein Video von gemacht. Das Teil ist halt einfach so groß wie ein Drittel von einem Oberschenkelumfang vom Chippo.
Aber Mario Cipollini wäre übrigens auch so ein guter Name für einen Kater.
Ja.
Mario Cipollini.
Aber
Philipp Gilbert, Mario Cipollini.
Hey, ich bin sofort bei, ich würde ja, du willst nur Katzennamen haben oder kann man sich auch ein Tier dazu?
Nee, kann auch ein Hund sein, ja. Kann auch ein Hund oder ein Leguan, keine Ahnung, was du so für
Haustiere
hältst.
Ich hätte ja so, ich hätte super gern mal einen Waschbär und den würde ich Frank Vandenbroek nennen.
Das passt echt. Weil Frank Vandenbroek sieht aus wie ein Waschbär. Was sah aus?
Ist doch so ein Flodder und also Rest in Peace, Frank Vandenbroek. Bin ich die Woche mal wieder drauf gekommen, habe ich auch mal wieder ein bisschen recherchiert. Ein wirklich Legende, ne? Das.
Oder sollen wir dann jetzt doch schnell die 3 Fahrer?
Ja, los.
Machen? Okay, also
ich habe danach, ich habe danach noch mal kurz eine Frage.
Kennt ihr diese Katzen, die so weiß-orange sind?
Ja.
Ja. So wie in der Felix-Werbung.
Garfield, ja. Meinst du?
Nein, mein Garfield ist
nur orange.
Orange-schwarz, ja. Aber so einen stelle ich mir vor, der da heißt Mario Cipollini.
Ich hätte Cipollini gedacht, das wäre jetzt so ein weißer Perser. So.
Ist ja auch meine Katze, mein Kater Paul, der Mario Cipollini ist, nicht deiner.
Ja, Paul hat ja eher einen Hund.
Genau, ich würde eher einen Hund nehmen, ja. Und den, aber mir fällt jetzt gerade kein spektakulärer Name dazu ein, muss ich sagen. Aber was ich mich frage, warum haben eigentlich solche Männer wie Cipollini immer so kleine Kampfratten?
Ich finde das relativ untypisch. Welcher Mann hat denn so einen Hund?
Na, also
das ist eher die weibliche Seite von Mario Cipollini, glaube ich.
Na doch, diese Bodybuilder, die haben doch immer so kleine Kampfratten, so Dinger, die du auch in die Handtasche stecken kannst, ey. Das ist doch. Also ich meine, die haben.
Ja, dass Mario Cipollini jetzt auch schon geschafft hat, in die Kategorie Bodybuilder zu zählen.
Ja, gut, also anfänglicher Bodybuilder, aber ja. Irgendwie fällt das auf jeden Fall auf, oder mir zumindest. Aber gut, vielleicht kompensieren sie ja was damit.
Was das? Also 3 haben wir jetzt gesagt, müssen wir haben.
Ja, gut, ich habe Frank Vandenbroek und einen Waschbär gesagt, ne?
Ja. Gibt es sonst keine Namen mehr?
Es gibt ja auch Rennfahrer, die als Spitznamen ein Tier haben, ne? Oder die immer so ein Tier auf den Rahmen lackiert hatten, die
Pitti.
Man quasi so. Pitti, genau.
Ah, das war jetzt Insider. Nee, das hoffe ich nicht.
Du musst jetzt aufklären.
Ja, Alejandro Valverde, der war bei der Fuentes-Affäre, hat man seine Blutbeutel, oder wahrscheinlich seine Blutbeutel mit dem Namen Pitti in Verbindung gebracht. Also es stand Pitti drauf, oder?
Und genau. So hieß sein Hund, ne?
Genau, so hieß sein Hund und ja, daher die Connection. Deswegen, ja, genau, kann man seinen Hund auch mal Pitti nennen.
Ja, keine Ahnung, so Hund oder Katze hat auch kein Fahrer so richtig, ne? Also irgendwie, mir fällt jetzt so Gilberto Simoni war die Spinne, dann den Hai von Messina gibt's noch.
Ich habe eine andere Frage, welches Tier würdet ihr Mathieu van der Poel zuordnen und welches Tier würdet ihr Rowan Dennis zuordnen?
Rowan Dennis hat doch auch den Spitznamen Pitbull.
Ja, aber ich würde ihm nicht unbedingt einen Pitbull zuordnen, sondern irgendwas Bekloppteres. Weil Pitbull ist ja nur aggressiv. Also, das sind keine aggressiven Tiere, aber wenn
sie... Kennt ihr Honigdachse?
Honigdachse?
Ich schicke dir mal ein Video. Kann mir jeder googeln. So. Honey Badger auf Englisch ist das,
das
krankeste Tier, das es gibt. Das ist so richtiger Psycho. Das greift alles an, jedes andere Tier. Das ist wirklich ein Dachs in Afrika und der greift Kobras an, greift Löwen an, alle, gewinnt auch.
Das ist ein Gianni Moscon dann.
Ja, genau, richtig. Aber der, ja, der gewinnt vielleicht nicht immer.
Ey, geil, der sieht voll harmlos aus. Alter, das ist ein Gianni Moscon, der sieht auch immer ganz lieb aus, aber sobald der im Radrennen ist, wird
der
aggressiv.
Guck dir ein Video an, wie der die Kobra zerlegt.
Voll einen geilen Kopf hat er, schön weiß. Ja.
That's the Honey typ. Badger. Honey Badger doesn't give a fuck.
Ja, schade, ich dachte, es wäre eine schöne Kategorie. Aber ich finde einfach Philipp Gilbert als Katzennamen.
Ja, du wolltest das einfach sagen.
Ja, das lassen wir dir auch.
Das ist okay. Naja.
Aber, weil ich ja so gut in Überleitung bin.
Ja, heute, hast du überhaupt einen von den Punkten, zu denen du hier gerade die ganze Zeit Überleitungen machst, hast du überhaupt was dazu beigetragen zu unserem Inhalt für heute?
Nein, natürlich, natürlich nicht. Deswegen mache ich auch die Überleitung, damit ich überhaupt irgendwas dazu beitrage. Und zwar, heute gab es einen neuen UCI-Kalender oder so eine Art von UCI-Kalender. Was halten wir davon, Staufi? Du als Experte.
Ist erstmal advanced. Auf jeden Fall sehr advanced. Jetzt Stauf, du.
Also ich find's geil.
Du musst ja jetzt erstmal, wenn du schon die Überleitung machst, kannst du ja mal wenigstens dann noch eine Erklärung dazu abgeben.
Also meine kurze Erklärung ist, dass wir wahrscheinlich das Glück haben werden, dass wir ab September bis Oktober jeden Tag World Tour Radrennen schauen können, plus Bahnrennen, plus Crossrennen. Das heißt,
Bis Dezember.
Du kannst dir überall Screens hinstellen und kannst den ganzen Tag Radsport schauen. Mathieu van der Poel fährt morgens Amstel Gold Race, nachmittags ein Crossrennen und dann am nächsten Morgen Mountainbike-Rennen oder wahrscheinlich. Und dann irgendwie so, also wird eine verrückte Zeit. Mehr Details weiß ich nicht, weil ich mir nicht angeschaut habe, aber auf jeden Fall meine Message war, die ich gelesen habe, dass es auf jeden Fall krass wird. Der September, Oktober und November. Aber Stauf, jetzt kannst du mal in die Details gehen, weil du bist ja der Experte.
Ja, das Einzige, was nämlich passiert ist, ist, dass die ASO sich mit der UCI getroffen hat und nach neuen Terminen für die Tour de France gesucht hat und die sich da jetzt darauf verständigt haben, die Tour de France vom, ich glaube, 29. August bis 20. September stattfinden zu lassen und die Vuelta dafür in den November zu verschieben. Also Ende Oktober, Anfang November, glaube ich, irgendwie sowas. Was jetzt natürlich noch nicht heißt, dass es tatsächlich alles so stattfindet. Ich glaube, vor ein paar Stunden hat auch die deutsche Bundesregierung alle Großveranstaltungen bis Ende August zumindest mal verboten oder abgesagt. Wie das dann in Frankreich aussieht, bleibt abzuwarten. Und deswegen sind jetzt die ganzen Spekulationen, die es auch vorher schon gab, genauso wie dieses neue Datum für die Tour de France, stehen ja auch noch riesen Fragezeichen dahinter. Klar kann man sich das jetzt so vorstellen, wie das vielleicht dann aussehen würde. Da gibt es jetzt auf jeden Fall schon konkrete Daten, zumindest mal für die Tour und die Vuelta, wo sich da der Giro vielleicht noch dazwischen einbringt, kann man jetzt nur vermuten. Aber für den Oktober hat zumindest mal der Veranstalter der italienischen Rennen Mailand Sanremo die Lombardei-Rundfahrt vorgeschlagen. Aber wie gesagt, muss man eh abwarten. Davon ausgehen, dass das so stattfinden wird, kann man nicht, meiner Meinung nach. Deswegen nach wie vor abwarten.
Was ich halt da aus deutscher Sicht interessant finde, ist, dass ja bis, wie du gerade schon gesagt hast, bis zum 31.08. Großveranstaltungen in Deutschland noch verboten sind. Ich dann aber gespannt bin, wie das allgemein gehandelt wird, wenn Fußball-Geisterspiele erlaubt sind, wie man das begründet, dass olympische Sportarten in keiner Art und Weise stattfinden dürfen, aber der Fußball regulär sein Geld verdienen darf weiter. Ich glaube, das ist sportpolitisch und auch allgemein kein so einfaches Thema. Von daher glaube ich nicht, dass das vielleicht auch langfristig auf Radrennen unbedingt zutrifft, weil das so eigentlich nicht durchgezogen werden kann. Weißt du, was ich meine? Also das.
Ja gut, es ist ja ganz einfach, ne? Also jede Sportart, die in der Sportstätte stattfindet und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden kann, oder beziehungsweise in dem Rahmen, was halt keine Großveranstaltung ist, kann stattfinden. Und alles, was eine Großveranstaltung ist, von der Natur aus, ist halt ein Radrennen mehr oder weniger eine Großveranstaltung, darf nicht stattfinden. Also die Formulierung ist ja eigentlich dann ganz klar. So, und das hat dann eher gar nichts damit zu tun, der Fußball darf stattfinden, andere Sportarten nicht. Es kann auch Leichtathletikwettbewerb stattfinden, der im Stadion stattfindet, oder halt ein Eishockeyspiel in einem Stadion stattfindet.
Ja gut, aber hast du die, ich habe die Definition nicht gesehen, dass es in der Sportstätte stattfinden muss. Also ich finde halt die Definition von Großveranstaltungen,
ja,
die...
Ja, ein Geisterspiel, Paul, ist halt, findet halt irgendwo statt und da ist keiner, außer die 22 Mann, die auf dem Platz stehen, die Betreuer,
aber,
und
aber
das
genau,
ist halt keine Großveranstaltung.
Ja, aber genau ist, so ist, sind doch Radrennen in Deutschland.
Ja, also es ist...
Habe ich schon
ist,
ein paar Posts
es ist, keine, es ist keine Definition von einer Großveranstaltung gesagt worden.
Eine Großveranstaltung sind Leute, die bis zu 100.000 Leute anziehen oder innerhalb geschlossener Räume mehr als 5.000 Leute sind, also in einer geschlossenen Veranstaltungsstätte.
Und wo zählst du Radsport dann dazu? Also jetzt reden wir einfach nur von...
Es ist halt keine geschlossene, also an der Strecke stehen ja mehrere 10.000 Leute, zum Beispiel an der Deutschlandtour oder so. Ich glaube nicht, dass es da als nicht Großveranstaltung zählt, weil theoretisch ja auch noch mehr Leute an die Strecke rangehen können. Und außer es gibt da wiederum eine Regel, dass man nicht an die Strecke gehen kann, aber ich glaube, das wird wiederum nicht möglich sein, weil das halt auch dann doch gegen irgendwelche Freiheitsrechte wahrscheinlich verstoßen würde, die dann ein bisschen wichtiger sind als ein Radrennen.
Ich hab mich sehr kaputt gelacht letzte Woche, als ich ein Meme gesehen habe, wo jemand schrieb, man überlegt jetzt, um die Ausgangsbeschränkungen wirklich durchzusetzen, überall Kriterien zu organisieren, weil da keiner mehr hingeht.
Ja, warum auch, ne? Um schlechte Musik zu hören.
Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen.
Nee.
Ja, ich habe jetzt heute, war dann irgendwie bis, in Deutschland soll auch einen kompletten August lang alles verboten sein, auf jeden Fall, ne? Weil irgendjemand hat ja heute schon gepostet, dass irgendwie am letzten Augustwochenende Landesmeisterschaften schon angesetzt werden könnten. Aber in Deutschland dann auf jeden Fall nicht.
Na, nationale Meisterschaften sollen ja auf den September geschoben sein jetzt, oder?
Nee, ja, die sollten nach wie vor eine Woche vor der Tour de France stattfinden. Mhm. Aber in Deutschland, da haben auf jeden Fall, hat die UCI und die ASO die Rechnung ohne die Angie gemacht.
Aber das ist ja auch erstmal, also ist auch Ländersache, oder? Das sind ja eigentlich letztendlich ja auch nur maßgebende Dinge. Ich bin gespannt, keine Ahnung, ich sehe jetzt irgendwie neulich so einen Stein gemeißelt, weil das mit der...
Ja, definitiv.
Das mit dem 31. August, also ich habe es jetzt auch gelesen, aber es gibt ja auch noch keine richtigen Beschlüsse. Also das waren ja jetzt heute letztendlich Randbedingungen oder keine Ahnung, Vorschläge,
das
die gemacht wurden.
Auch, und, das sieht auch ein bisschen so nach blindem Aktionismus aus im Moment, um irgendwie, man kann es ja in gewisser Weise auch verstehen, um jetzt Teams und Sponsoren irgendeine Aussicht auf irgendwas zu geben erstmal. Weil es ja einfach schon die Woche, wir haben das ja untereinander schon so ein bisschen besprochen, immer mal wieder schon Sponsorenrückzug gibt und Gelder eingefroren und so weiter. Ich glaube, einzige, die gerade wirklich was Konkretes, Greifbares zu tun haben, ist die CPA. Andi, erzähl
das. Ja, oder auch nicht, ne? Also die das ist ja die Fahrergewerkschaft, mehr oder weniger, die irgendwo mal gewählt wird von ein paar einzelnen Leuten und gar nicht so wirklich auch das Fahrerfeld so widerspiegelt, ne? Oder die Meinung der Fahrer. Da gab es ja schon mal Kritik an der Wahl zum CPA-Vorsitz. Ich weiß auch nicht, wie da die sind, glaube ich, immer noch nicht so ganz bei den Fahrern angekommen. Da gibt es immer wieder Kritiken, dass da Sprachbarrieren vorhanden sind, dass Gianni Bugno, der Präsident der CPA oder Vorsitzende, wie auch immer das bezeichnet wird, nach wie vor schlecht oder gar kein Englisch spricht. Und auch die Kommunikation, wenn du E-Mails dann von der CPA bekommst, das Englisch ist auch schon so bisschen einfach auf jeden Fall, reicht um den Inhalt zu vermitteln, aber macht jetzt auch nicht so wirklich einen guten Eindruck, sage ich mal. Und wenn die jetzt da versuchen, dann irgendwie die Fahrer zu vertreten oder da ja auch ein Sprachrohr zu werden, dann wirkt das von außen schon so ein bisschen awkward manchmal und wird auch von den Fahrern eigentlich teils nicht so akzeptiert. Also da gibt es natürlich Bemühungen jetzt von der CPA. Es geht ja jetzt im Groben und Ganzen geht es da jetzt um die Teams, World Tour Teams, Professional Continental Teams, die jetzt ja alle irgendwo ein privates Unternehmen sind, also kein Verein oder sonst irgendwas und an Sponsorengelder angewiesen sind, mhm, und haben da halt verschiedene Modelle mit den Sponsoren. Ja, manchmal kriegt man sein Budget schon fürs ganze Jahr, manchmal wird das in quartalsweise wird das wahrscheinlich dann funktionieren, mal auch aufgeteilt auf die Sponsoren. Sponsor A zahlt am Anfang des Jahres, Sponsor B in der Mitte des Jahres oder wie auch immer. Und da gibt's auf jeden Fall einige Sponsoren, die jetzt gerade von der Corona-Krise natürlich mehr betroffen sind als andere. CCC ist ein Beispiel, was schon in den Medien war. Da sind jetzt alle Geschäfte in ganz Europa geschlossen. Die machen halt von heute auf morgen keinen Umsatz mehr. Und dementsprechend haben die den Geldhahn für das Radteam zugedreht. Und da gibt es noch einige andere Teams, die bei denen das so ist und vielleicht auch noch kommen wird. Und da geht es halt gerade darum, dass die CPA da versucht, zumindest die Fahrer zu schützen, dass die Teams dann nicht einfach sagen können, okay, wir zahlen euch jetzt kein Gehalt mehr und gucken dann einfach mal, wie lange es dauert, weil das einfach nicht rechtlich möglich ist. Also wenn ein Team sagt, wir zahlen euch nicht mehr und die Fahrer akzeptieren das nicht, bestehen weiterhin auf ihre Zahlung, bleibt dem Team eigentlich nur eins und das ist den also die GmbH oder wie auch immer, in welchem Land das Team angemeldet ist, dann eben aufzulösen und dementsprechend das Team aufzulösen. Und da gibt's halt jetzt Bemühungen zur Vermittlung und die CPA versucht da halt irgendwie ja so als Vermittler zu fungieren, aber das ist halt super schwierig, ne? Also Fahrervertreter zu wählen, welcher Fahrer soll jetzt für die Fahrer sprechen und so, das ist da gerade irgendwie alles so im Gange, aber wird halt von vielen Fahrern einfach auch gar nicht als Option in Erwägung gezogen und deswegen denke ich auch, wird das irgendwo scheitern und jeder wird für sich irgendwie mit dem Team dann einen Deal finden, wobei das natürlich dann auch eventuell dazu führen könnte, dass halt ein Team sich auflöst, weil es halt nicht mehr zahlungsfähig ist. Ja. Aber auf der anderen Seite auch verständlich, ne? Ich meine, jeder Rennfahrer muss halt auch irgendwo seine Rechnung zahlen. Und wenn da jetzt ein Team sagt, ja, okay, uns bleiben zwei Möglichkeiten, ne? Entweder ihr kriegt kein Geld mehr oder sehr viel weniger Geld oder wir hören auf. Ja, gut. Also versuchen die natürlich Druck zu machen auf die Fahrer in dem Sinne, aber du musst natürlich auch irgendwo die Fahrer versuchen zu schützen.
Ja, geht den Teams nicht aber anders wie jeder Firma, ne? Ich meine, in Deutschland ist die Sache vielleicht noch relativ gut geregelt, aber es sind halt auch nur zwei Teams in Deutschland nur ein Team in Deutschland ansässig. Ich glaube, Bora ist zum Beispiel auch in Österreich, ne, angesiedelt. Und ja, in anderen Ländern in Europa oder der Welt ist das eben nicht so gut geregelt. Du kannst nicht einfach Kurzarbeit anmelden oder dir vom Staat als Sportmannschaft irgendwie genug Kohle holen, um deine Fahrer bezahlen zu können. Ich weiß nicht, wie das im Fußball, verzichten die, glaube ich, auch schon auf Teile ihres Gehalts.
Ne? Ja, selbst für eine deutsche, für ein deutsches Unternehmen wäre es jetzt schwierig. Ja. Ne? Also sagen wir mal, Betreibergesellschaft von Bora Hansgrohe ist eine GmbH, die hat vielleicht Festangestellte, ja, weiß ich nicht, vielleicht sind es nur eine Handvoll, der Rest arbeitet auf selbstständiger Basis für das Team oder auch mehrere Teams, auch Mechaniker haben ja noch vielleicht irgendwie eine Nebeneinkunft und die Fahrer durch diverse Sponsorenverträge sind auch teilweise selbstständig in dem Sinne und das heißt, feste Mitarbeiter hätten die vielleicht 5 bis 10, sagen wir mal so, ne, irgendwie Sekretäre, keine Ahnung, wer auch immer da in so einem Organisationsapparat von so einem Team dann noch dabei ist Und der Zuschuss für so ein Unternehmen in der Größe, ja, das ist ja schon irgendwie nach Mitarbeitern gegliedert gerade, der ist ja bei einem Monatsgehalt von Peter Sagan direkt aufgebraucht, ne? Also bei weitem aufgebraucht. Das wäre jetzt auch keine wirkliche Hilfe für in dem Fall. Da kommt es halt echt stark drauf an, auf welcher Sponsor das ist, ne? Also ich glaube, wenn jetzt wenn Bora Hansgrohe jetzt Rewe Hansgrohe heißen würde, dann sähe es gar nicht so schlecht aus. Mhm. Rewe macht, glaube ich, gerade einen ganz guten Umsatz. Und das kommt auf den Industriezweig oder die Branche an, in der der Hauptsponsor gerade steckt.
Ne? Ja, gerade ist zum, ja, Paul.
Aber in Dänemark ist ja zum Beispiel das Rival, sind die ja auf Kurzarbeit und die werden vom Staat das Gehalt getragen oder ein Teil des Gehaltes. Und ich glaube, in Belgien, also ich bin da bei weitem nicht so tief drin wie du, aber halt von Hören sagen, es ist das ja da genauso. Sie sind ja auch bei den Teams angestellt oder werden vom Verband bezahlt. Das ist ja ein bisschen anders strukturiert als bei uns. Das ist
wieder was anderes.
Ja, ne? Gut, aber die fallen, aber ja. Ist ja trotzdem, dass der Staat, wie bei allen anderen Firmen auch, einen Teil der Leistung übernimmt. Das geht natürlich nicht, wenn du selbstständig bist, ja.
Ja. Ja, das kommt drauf an, wie das Team ist. Ne? Es gibt viele Teams, die ihre Fahrer halt anstellen. Es gibt aber auch viele Teams, die das nicht machen. Das kommt dann halt ganz drauf an. Ne? Und es geht natürlich jetzt auch darum, was auch noch eine Aufgabe oder was jetzt eigentlich eine Aufgabe wäre von der UCI und von der CPA, jedes Team dann auch wirklich zu überprüfen. Das mag der ein oder andere Sponsor jetzt auch ausnutzen, um Budget zu kürzen, und da muss halt jeder eigentlich überprüft werden individuell, der dann sagt, ey, wir können jetzt nicht mehr zahlen. Also das sollte nicht so einfach funktionieren, wie es gerade teilweise auch schon passiert ist, und da muss halt jetzt schon irgendwo jemand für die Fahrer einstehen, ja, und die CPA wird halt, wie gesagt, nicht so ganz akzeptiert. Von der UCI kommt da relativ wenig, also bis jetzt eigentlich nichts. Und
der hat auch gar keine Power, ja, oder?
Halt
also
grade.
Das ist doch, was kann die UCI
da?
Ja,
die UCI sitzt
machen?
Halt noch auf der, sitzt, die Teams müssen ja bei eine Bank Guarantee bei den bei der UCI zum Beispiel vorlegen, und um eine World Tour Lizenz zu bekommen, musst du ja auch einen Wirtschaftsprüfer deine Gelder also musst du Einsicht geben, ja. Das wird dann im Rahmen der Lizenzvergabe alles gemacht, dafür zahlt ja jedes Team eine Gebühr. Jetzt geht es anscheinend darum, dass die UCI sagt, ja, wir können jetzt nicht jedes Mal einen Wirtschaftsprüfer ansetzen und das Team untersuchen lassen, das kostet ja Geld, wer soll das bezahlen? Also das sind jetzt auch noch so Fragen, die dann offen sind, aber letztendlich wäre es halt jetzt eigentlich genau da, wo die CPA oder UCI gebraucht wäre, um die Fahrer zu schützen, und da gibt es halt noch keine Einigung, und die CPA hat halt einfach bei den Fahrern nicht den Stellenwert, den sie haben sollte, aus verschiedenen Gründen. Und man muss halt einfach abwarten, welche Beschlüsse da gemacht werden, und hoffen, dass da die Fahrerinteressen und natürlich aber auch vielleicht das ein oder andere Team gerettet werden kann.
Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, und wer am Ende des Tages da wirklich noch, ja, oder wer hinten rüberfällt von den Teams. Ich meine, das betrifft ja kleine Teams genauso. Also da wird sich, denke ich mal, einiges verändern in der Landwirtschaft. Also in der, ja, nicht Landwirtschaft, in der Landschaft, in der Radsportlandschaft. Ja. Landwirtschaft.
In der Klärwirtschaft.
Ja.
Ja, die funktionieren nach wie vor zum Beispiel. Also ihr habt einen relativ stabilen Sponsor.
Ja.
Ich glaube, die haben gerade sogar super viel zu tun bei dem ganzen Klopapier, was da jetzt mit mehr rausgefiltert werden muss.
Ja, nee, klar. Auf jeden Fall bin ich auch sehr glücklich drüber, dass dass unser Sponsor in der Situation ist. Aber es kann sich natürlich auch von heute auf morgen ändern. Ja, wenn die Krise so noch länger weitergeht, dann wird es bei uns auch Einschnitte geben. Also ich meine, da braucht man sich auch nichts vormachen. Weil es ist ja wie bei euch, bevor du Angestellte nicht mehr wenn Angestellte in Kurzarbeit gehen und du bezahlst weiterhin den vollen Betrag einem Team gegenüber, das kannst du halt auch schwer begründen, zu Recht.
Ja. Aber wo wir gerade schon Verbänden und Radrennen sind, der BDR hat zusammen mit Swift oder Swift zusammen im BDR, wie auch immer, eine neue Rennserie ins Leben gerufen.
Ich glaube eigentlich.
Und der Basti kann dazu am meisten sagen, weil.
Ich glaube eigentlich war das weniger der BDR mit Swift als Lennart mit dem BDR. Das ist, glaube ich, relativ komplett auf Lennarts Mist gewachsen, der ja jetzt die Swift Deutschland Nachfolge übernommen hat. Und ja, keine Ahnung, so viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ne? Man hat sich halt irgendwie, oder er hat sich irgendwie überlegt, was können wir machen, um irgendeinen Wettkampf noch zu starten. Und können wir nicht die Bundesliga-Teams und Einzelfahrer oder sowas wie die Bundesliga irgendwie als kleine Serie auf Swift abhalten? Und da gibt es auf jeden Fall auch im Besenwagen geteilte Meinungen zu. Ich habe eigentlich wenig Meinung dazu, außer dass ich mich freue, dass ich das kommentieren darf ab Samstag, Samstagnachmittag. Ob die Freude bleibt, werden wir noch sehen. Mal sehen. Keine Ahnung von Swift-Rennen. Aber glücklicherweise haben die meisten Fahrer auch keine Ahnung von Swift-Rennen, deswegen könnte es theoretisch relativ hitzig werden.
Ja, also ich finde es gut in dem Sinne, dass die, dass du halt, ja, ich meine, es ist jetzt, also wir von LKT fahren alle Rennen und auch mit 11 Leuten. Ich war auch überrascht, die Jungs, denen war das freigestellt, dass es fahren oder nicht. Sicherlich auch ein Bonus ist, dass wir es als Team bezahlen, die Swift-Accounts. Was sicherlich bei einigen auch ein Kriterium ist, ob man es macht oder nicht. Aber ja, ich finde es gut, weil das natürlich so ein bisschen über die Zeit rettet. Ne? Also ich meine, es geht dann, glaube ich, bis zum 15. Mai oder 13. Mai, irgendwie so. Es sind 5 Rennen und ja, es ist besser als nichts. Mir ist auch bewusst, dass am Ende des Tages wird das keinem von den Jungs einen Profivertrag bescheren, höchstwahrscheinlich. Und es gibt kein Preisgeld zu gewinnen und man kriegt zwar ein schönes Trikot zugeschickt jedes Mal, obwohl schön da jetzt auch schön auch eher übertrieben ist, aber ja, ich find's gut erstmal und ich bin gespannt, wie die Resonanz ist von den anderen Teams und ja, schöner Zeitvertreib.
Es wird halt auch überlegt, so den Sponsoren zumindest ein kleines bisschen was an Präsenz zu ermöglichen. Also wie gesagt, es wird von jemandem professionell gestreamt, das Rennen. Auch mit eigener Regie. Es scheint jetzt auch so, dass es wirklich ein gesondertes Rennen gibt. Nicht der ursprüngliche Plan war erstmal, da das Ganze keine Lobby bei Swift hatte, das in einem bestehenden Rennen zu machen, wo jeder auf der Welt mitfahren darf. Aber es scheint jetzt so, als würde man es hinbekommen, bis Samstag wirklich ein eigenes Rennen dafür zu kriegen, wo jeder, glaube ich, mit einer deutschen Lizenz sich tatsächlich auch anmelden kann, wenn er das Verfahren durchgeht. Und ja, in diesem Stream wird es dann eben auch von den Teams jeweils ein oder zwei Fahrer geben, die man zu Hause sehen kann und die dann eben auch das Trikot anhaben, wo man, keine Ahnung, wir haben das ja bei der virtuellen Flandern-Rundfahrt vielleicht letzte Woche schon gesehen, dann irgendwie Sponsoren im Hintergrund platzieren kann, bla bla. Was, ja.
Was übrigens das Allerschlechteste, was ich jemals im Internet gesehen habe.
Ever.
Das und ich wünsche dir viel Spaß dabei, sowas anderthalb Stunden lang
Alter, war das schlimm. Ich kann diesen Hate gar nicht verstehen über. Das war halt, ich glaube, ihr lebt da halt echt in einer zu professionellen Blase. Alle Hobbyfahrer, die ich kenne, die fanden das mega geil. Und ich finde, das kam doch am nächsten an ein reelles Radrennen heran, was man so digital sieht. Da gab es kein Bacon, der dir irgendwas macht, du wirst nicht unsichtbar oder irgend sowas. Also ich finde, ich fand das jetzt nicht so miserabel. Ey, ich mein, Alter, das ist halt.
Ich finde das ja auch schon wieder so.
Das ist halt ein Computer, das ist halt auf dem Computer, das ist halt kein reelles Rennen. Dass du, also.
Ja, genau, darauf wollte ich auch hinaus, ja. Es sieht einfach so scheiße aus, muss ich mir jetzt hier das Wort so sagen. Und ich meine, guck dir mal die anderen E-Sports an, wie die das betreiben. Ja, wenn du dir die Counter-Strike-Weltmeisterschaft anguckst, dann denkst du, du guckst den Super Bowl. Also das ist einfach so viel professioneller gemacht von mit allem drum und dran. Das war schon wieder.
Ey, genau so.
So ein bisschen das anzugucken, da hatte ich so das gleiche Gefühl wie wenn ich Leute beim Klopapierhamstern angucke. Das ist, weiß ich nicht, so ein bisschen so Fremdscham oder keine Ahnung, wie ich das bezeichnen soll.
Ey, aber deutsche Swift-Bundesliga wird auch wie Super Bowl, auf jeden Fall.
Ja, glaube ich, ich kann es mir ja jetzt schon ausmalen. Ich finde das war jetzt alles so wie viele Sachen, die jetzt irgendwie die Teams versuchen zu machen, um noch irgendwas für die Sponsoren da als ja, so ein bisschen Werbefläche da zu schaffen. Mhm. Genauso überstürzt war jetzt diese Flandern-Rundfahrt und genauso überstürzt meiner Meinung nach jetzt auch diese Rennserie, die gar nicht, ja, ich finde die gar nicht schlecht, dass die jetzt gibt. Und ich finde das ja auch gut, dass die Jungs da immer so ein bisschen sich da messen können. Aber man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt heute an einem Mittwochabend auf, am Montag spätabends, also gegen 22 Uhr, kam die Mitteilung vom Bund Deutscher Radfahrer, dass dieses Aufwärmrennen, was dann gibt, ne, damit sich jeder mal so, das damit auseinandersetzen kann, das findet übrigens, fand heute statt, also innerhalb von nicht ganz 48 Stunden. Und das erste Rennen findet dann halt schon am Samstag statt, weil ich alles so ein bisschen über also warum, ne? Also wir sitzen ja gerade,
ja, stimmt,
wir haben
schon
keinen Zeitstress, das zu machen. Wir schaffen es gar nicht, die Fahrer, die jetzt vielleicht fahren wollen würden, mit Material dafür auszustatten, um jetzt mal auf den Punkt einzugehen, ja, man könnte ja Sichtbarkeit für Sponsoren bieten, ja, also wir könnten ja theoretisch jetzt auch eine Sponsorenwand einem Fahrer in den Hintergrund stellen. Das schaffen wir aber alles nicht bis Samstag, ne? Und warum macht man das nicht erst nächstes Wochenende, das Wochenende drauf? Es gibt gar keinen Grund, das jetzt so schnell zu machen. Heute, wie gesagt, Mittwochabend, ist immer noch nicht klar, in welcher Rennserie das Ganze stattfindet. Wenn man dem Ganzen jetzt noch ein paar Tage Zeit gegeben hätte, dann hätte man vielleicht schon eine bestehende Rennserie. Man hätte eine vernünftige Kommunikation haben können, aber so ist das alles so ein bisschen auf ganz wackeligen Beinen. Ich will das ja auch gar nicht zu schlecht jetzt reden, weil es ist ja auch eigentlich immer aus einer Eigeninitiative, wie gesagt, davon von Lennart mit einer guten Absicht, dass halt irgendwas gibt aktuell, aber dass da so ein Verband dann nicht auch sagt, hey Jungs, wir haben keinen Stress, keine Ahnung warum, das finde ich halt schon wieder ein bisschen, ja, zu einfach, ne? Muss man sozusagen. Und ja, bei uns im Team gibt es, glaube ich, auch bis jetzt nur einen Fahrer, der da mitfahren wird, und alle anderen haben auch einfach keinen Bock, ein virtuelles Radrennen zu fahren. Die machen es zwar jetzt so irgendwie ab und zu auch zum Teil, aber ja, jetzt so eine Rennserie und dann auch so lange und so, da haben die dann auch weniger Lust. Und ich glaube, Rennen auf Swift fahren, glaube ich, auch bei Lotto Kernos jetzt aktuell nur 2 oder 3. Ich glaube, dem dritten ist jetzt der Probe-Account abgelaufen. und alle anderen sagen halt, nee, ja, keine Ahnung, ich fahre lieber draußen. Ne? Also am Wochenende wären es jetzt über 20 Grad. Da muss ich jetzt nicht den ganzen Tag drauf warten, abends ein Swift-Rennen zu fahren.
Aber da muss ich halt sagen, dass ich halt zum Beispiel, also ich kenne halt auch Fahrer, also auch Profis, also richtige Profis, nicht so Conti-Fahrer, die halt voll Bock haben, die einfach Radrennen fahren wollen, egal wie lang das ist und gegen wen, die einmal die Fresse hauen wollen und es geil finden, das zu machen, einfach nur um mal Radrennen zu fahren und nicht nur zu trainieren und das als Abwechslung sehen. Ich finde es als Trainer auch nicht 100% optimal, ne? Also ich opfer jetzt nicht Trainingstage, damit man bei Swift-Rennen frisch ist, aber mental, also ich finde, klar, ich gebe dir recht, es ist, man hätte es auch eine Woche später machen können, aber ich finde es an sich, finde ich's gut, und es zeigt mir als jetzt sportlicher Leiter oder als Trainer, dass die Jungs willig sind und dass denen erstmal scheißegal ist, ob das Rennen online ist oder offline, und es ist auch egal, ob draußen jetzt die Sonne scheint oder es regnet, die wollen halt einfach sich in die Fresse hauen und mit anderen messen, und das nehme ich als sehr positives Signal entgegen, und da ist mir es erstmal fast egal, ob das jetzt auf Swift ist oder keine Ahnung wo, Hauptsache, die haben halt Bock, und wie gesagt, es bringt dir letztendlich, ey, ganz ehrlich, wenn du da gewinnst, es bringt dir halt nichts, ne, außer vielleicht ein bisschen Fame innerhalb dieser kleinen Blase.
Ja, natürlich ist das
ist ja auch eine andere Sportart, eine
Spaßveranstaltung.
Genau, ne? Geht um, ja, die Gaudi.
Das ist halt auch so eine Sache, ne, das ist eine andere Sportart, du kannst ja jetzt auch nicht jedem Skispringer sagen, mach Sommerskispringen, ja, oder umgekehrt, so, ne? Aber ich glaube, das ist auch der Punkt. Ja? Ich glaube, manche haben einfach Lust darauf, sich irgendwie mal mit einer anderen Motivation zu belasten. Bei uns, die Jungs, die trainieren gerade eigentlich mehr, als sie sonst trainiert haben, als noch Radrennen stattgefunden haben. Also die sind alle schon motiviert und haben Bock, was zu machen. Aber die haben halt keinen Bock, auf diese Disziplin. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich bin auch, glaube ich, der Falsche, der den da jetzt sagen muss, ihr sollt jetzt Rennen auf der Rolle fahren. Es gibt auch Profis und dazu würde ich wahrscheinlich jetzt auch gehören, wenn ich noch wäre, die sagen würden, auf gar keinen Fall würde ich ein virtuelles Rennen fahren, weil da geht alles verloren, was ich am Rennfahren mag. Und alles, was ich nicht mag, ist da das Einzige, was zählt.
Stimmt also, schon. Paul, du hast doch...
Da kannst du halt nicht jeden für begeistern. Und bei uns ist halt, glaube ich, einfach zufällig so, dass wir von den 14, 15 Fahrern, die wir haben, einfach 13 haben, die gerne draußen fahren.
Paul, du hast doch Erfahrungen mit der Tina. Die in Österreich haben das doch jetzt schon gestartet auch, ne?
Genau, bei denen ist das auch sehr seriös. Also ich glaube, da dürfen nur, oder fahren fast nur Bundesliga-Fahrer mit. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber
also,
da.
Ja, also so wie ich das verstanden habe, kurz muss ich dich unterbrechen, gehören die virtuellen Rennen sogar zur Rennserie dazu, die, also es gibt dann draußen drin und ja, genau. Also virtuelle und ja. Reelle Radrennen.
Genau, und so habe ich es übrigens.
Eine Wertung zählen.
So habe ich es übrigens auch gedacht.
Eine österreichische Rennfahrerin, die da teilnimmt.
Genau, die ist jetzt schon zweimal Dritte geworden. Von daher habe ich ein bisschen Zwift-Erfahrung, was das Zusammenarbeit mit Sport angeht. Und das ist klar, das ist eine komplett andere Belastung und man kann das halt gar nicht mit draußen vergleichen, aber wie vorhin schon erwähnt, ich finde es erstmal positiv, dass denen das egal ist, wo sie Radrennen fahren, Hauptsache Radrennen. Und ich hätte übrigens auch gedacht, dass die deutschen Zwift-Rennen mit in die Bundesliga reinzählen. Das ist halt für mich auch so ein bisschen die Enttäuschung, dass das nicht der Fall ist. Klar, Finanzierbarkeit ist natürlich auch ein Problem, weil wenn auf einmal jeder 15 Euro bezahlen muss, ist das auch eine Sache.
Das wäre ja noch gar nicht das Problem. Also theoretisch bräuchte dann jedes Conti-Team ja auch 15 Smart-Trainer oder zumindest mal irgendein System, wo das mit stattfindet. Außerdem ist es halt, wie gesagt, das ist eine andere Sportart, ne? Du fährst es zwar auch auf dem Fahrrad, aber du machst auch Kunstradfahren.
Ja,
aber
da widerspreche ich dir. Insofern, ich gebe dir recht, wenn es offene Rennen sind, wenn es rein Bundesliga-Rennen sind, das heißt, wenn da nur Leute sind, die keine Ahnung haben, was sie eigentlich gerade tun auf Zwift, ist das genau das Gleiche, als wenn die ein Zeitfahren fahren. Ja, da fährt halt, da gewinnt, da hast du, ist natürlich weniger mit Taktik, aber letztendlich hat keiner von Tuten und Blasen irgendeine Ahnung, sondern die fahren erstmal los.
Ja, zumindest musst du noch mal eine Bremse betätigen beim Zeitfahrrad und das ist halt Straßenradsport, ja, das hat nichts mit virtuellem Radsport zu tun und deswegen sollte das auch niemals in eine Rennserie mit reingebracht werden. Keine Ahnung, was die Österreicher sich dabei gedacht haben, aber ich würde das auf jeden Fall komplett ablehnen und dann hoffentlich auch bei dem, würde das Team, für das ich arbeite, das genauso sehen. Und meiner Meinung nach sind das zwei parallele Sportarten. Man kann wahrscheinlich das eine auch machen, weil es beide irgendwo den gleichen Leistungshintergrund hat. Aber das sind trotzdem zwei unterschiedliche Sportarten. Also da kannst du jetzt nicht von dem einen verlangen, der soll eine Rennserie fahren, die Straßenrennen eigentlich beinhalten sollte und dann muss er davon aber auch noch die Hälfte auf dem Haupttrainer fahren. Also damit würde man das Ganze meiner Meinung nach komplett durcheinander bringen und das hat auch gar keinen, ich sehe den Sinn dahinter auch gar nicht. Also man sollte das beides parallel zusammen fördern, weil es auch ganz andere Leute sein können, die dann eben auf dem virtuellen Weg fahren und andersrum. Und klar wird es ja auch Leute geben, die beides können, ja, aber es gehört noch was ganz anderes dazu, ein Straßenrennen zu fahren und zu gewinnen, als jetzt ein Rennen auf Zwift. Also da finde ich, ist es einfach zu weit voneinander entfernt.
Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall mal einen kleinen Aufruf an die teilnehmenden Teams starten. Wer Bock hat, schreib mich doch mal auf Instagram an und schick mir ein paar Informationen, die ich da am Samstag vielleicht raushauen kann. Welche Fahrer von euch haben richtig Bock, welche haben gar keinen Bock und wie ist das so teamintern? Wie wird das so aufgenommen? Man hat ja hier vielleicht kurz einen Dienstweg zum Kommentator und ich kann irgendwie anderthalb Stunden Quatschen füllen.
Viel Erfolg nochmal an der Stelle.
Gut.
Kannst du dir noch ein paar Kommentatorentipps von Paul holen?
Ja.
Du hast hier einen Profi mit an Bord, der kann dir mit Sicherheit ein paar Tipps geben.
Nee, ich habe ja keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, ich Ich verschließe mich der ganzen.
Das stimmt ja gar nicht. Du kennst die ganzen Bundesliga-Fahrer. Du hast ein bisschen Ahnung von Swift.
Paul ist auf jeden Fall meine Schnittstelle zur LKT. Wenn da einer vorne fährt, wird sofort Paul kontaktiert oder der soll mir direkt schreiben. Ja, und jetzt, wo dann die deutsche Bundesliga sich so ganz langsam dem Druck der Zeit und des Internets und Online-Gaming beugt, in Zeiten, wo man auch nicht raus kann, wird der Besenwagen dann in Teilen auch mal auf Swift zu finden sein. Es gibt nämlich, Staufi, du musst mir da gleich nochmal helfen, das ist ein offizieller Rougher-Ride dann, oder was?
Genau. Also es gibt einen Besenwagen Rougher Swift Ride und da fährt aber nur ein Teil und zwar die Berliner Fraktion vom Besenwagen.
Also ich versuche auch zu kommen. Eigentlich ist das in meiner Physio-Arbeitszeit, aber da im Moment auch nicht viele Patienten da sind, kann es auch sein, dass ich da frei habe dann schon. Mal sehen.
Ja. Ich glaube, man sagt vorher, wie viel Watt pro Kilogramm in so einem Swift-Ride gefahren sind, habe ich jetzt mal mitbekommen. Wahrscheinlich eher weniger. Da soll einfach jeder mitfahren können. Paul beantwortet da auch ein paar Fragen, wenn er Lust hat. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, irgendwie über einen Chat. Keine Ahnung, ich kenne mich ja mit Swift nicht so gut aus.
Ich auch nicht.
Bin auch da nicht dabei, aber Paul macht das dann und da ist der Ride Leader.
Ich glaube, das ist echt so ein Social Ride, so wie ich das mitbekommen habe, fährt man da echt freihändig und tippt auf dem Handy.
Ja, genau. So funktioniert das, glaube ich. Ich habe, wie gesagt, keine Swift-Erfahrung. Muss einer von euch vielleicht mal beantworten, wie das da so abläuft.
Ich muss Tanja eh mal fragen. Ich muss Tanja mal anrufen, wie das so läuft mit diesen Swift-Geschichten da. die ist ja Swift-Profi. Nee, Oberlenker. Gut, Staufi hat ein lustiges Spiel noch ausgegraben. Nämlich Fahrerkategorien und wer ist unser Lieblingsfahrer davon? Da haben wir uns jetzt.
Genau, ich habe das, ich habe das nämlich auf Twitter gesehen, wo jetzt auch die ganzen Leute nichts mehr zu tun haben, sich irgendwas ausdenken müssen. Da habe ich das einfach geklaut, weil ich das ganz witzig fand. Und wollte mich jetzt da einfach mal, es geht eigentlich um verschiedene Fahrerkategorien und wer von dem aktuellen Fahrerfeld, männlich oder weiblich, in der Kategorie jeweils dann euer Favorit ist oder euer Lieblingsfahrer ist.
Ja. Okay.
Und dann würde ich jetzt da mal mit anfangen einfach. Die erste Kategorie, Fahrerkategorie, ist nämlich Sprinter. Und mein Lieblingssprinter ist der Pascal Ackermann.
Ich bin ganz heimatverbunden und nehme André Greipel.
Ich nehme Männer Dylan Groenewegen.
Nein, das kann ja auch jetzt, dein Lieblingssprinter kann ja auch eine Frau sein, also muss nicht immer zwei.
Dann nehme ich Corinne Rivera.
Okay.
Weil es super klein und trotzdem schnell. Durfte ich auch kennenlernen auf Malle im Frühjahr.
Ich habe jetzt als Bergfahrer habe ich Geraint Thomas. Gefällt mir einfach, wie das aussieht, wenn er bergauf fährt, aber man muss das gar nicht erklären.
Aber Geraint Thomas ist ein Bahnfahrer.
Genau, ein Puncher. Ich nehme Pogacar. Tadej Pogacar.
Ich nehme glasklar Mikel Landa. Der verrückteste von allen. Der kann auch sonst nichts außer Berg fahren.
Ich habe bei Helfer oder Domestique, da werden wahrscheinlich jetzt die meisten Tim de Klerk nehmen, aber für mich das einfach Daniel Oss. Der ist nämlich bei den Klassikern immer so ein wertvoller Fahrer irgendwie, gerade für Sagan und auch selber als Helfer noch im Finale oft mit dabei, ist für mich einfach, sticht da so ein bisschen heraus. Ich bin natürlich auch so ein bisschen fokussiert auf die Eintagesrennen und nicht so auf die Rundfahrten, einfach weil ich es lieber mag, aber deswegen trotzdem Daniel Oss.
Ja, dann nehme ich Philipp Walsleben. Wir haben jetzt letztes Mal noch durch seine letzten Jahre gescrollt, so ein bisschen, fotomäßig. Er war eigentlich bei jedem Radrennen, wo Mathieu irgendwie schnell gefahren ist, war auch immer mit dabei, auch in der Vergangenheit schon. Und klar steht er mir nah, aber genau. Philipp Waldsleben.
Ich nehme Tim de Klerk. Kategorie okay. Klassikerfahrer.
Klassikerfahrer. Ich war letztes Jahr begeistert vom Betiol, aber ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen, kann man sich glaube ich auch immer noch angucken, gibt es im belgischen Fernsehen lief eine so eine Sonder, also lief eine Doku über die letzte Flandern-Rundfahrt. Mhm. Und die kann man sich vielleicht in der Mediathek von EEN, dem Fernsehen der EEN, glaube ich, war das, oder RTBF oder so, kann man nochmal in die Folgenbeschreibung packen. Da auf jeden Fall haben die das Ganze auch nochmal so fokussiert auch auf die Aufholjagd von Van der Poel bei der Flandern-Rundfahrt,
was ja
viele
stimmt.
so im Nachhinein vergessen haben, weil eben Betiol, dieser Überraschungssieger, erste Profisieg überhaupt, gewinnt die Flandern-Rundfahrt. Aber die Aufholjagd, die Van der Poel da quasi abgeliefert hat nach seinem Sturz, kommt da in der Doku nochmal ganz gut rüber. Und ja, das war schon so nochmal eine krasse Nummer, wie der da gefahren ist. Dann auch die Berge dann da auch hinten, eigentlich alle Anschlag, um wieder nach vorne zu kommen, hochgeflogen ist. Ja, wirklich an Autos, an Fahrern vorbei, wo du dachtest, die, ja, da sind noch die besten Klassikerfahrer der Welt, gerade am Quaremont, überholt er da im ersten Teil. Einfach Wahnsinn. Und weiß nicht, ob das jetzt daran liegt auch, dass ich das letzte Woche nochmal geguckt habe, aber ich würde jetzt sagen, Klassikerfahrer Van der Poel.
Ja, für mich ist das der Fahrer des Jahrzehnts, Philipp Gilbert.
Ja, den hätte ich fast auch genommen. Ja. Der ist auch dieses Jahr beim Omloop habe ich den nämlich gesehen und der war auch an manchen Stellen in dem Rennen, wo du eigentlich vorne sein müsstest, war der schon so weit, war der irgendwie so weit hinten durch Defekt und keine Ahnung, hatte auch nicht die besten Beine und war dann am Ende trotzdem wieder vorne. Also das zeichnet halt auch so ein Fahrer aus, ne, der dann sich da so gut auskennt, zumindest mal bei den flämischen Klassikern, der dann, obwohl er eigentlich schon aus dem Rennen war, ja, so weit zurück, das dann trotzdem noch am Ende nach vorne geschafft hat. Also und klar, auch Flandern-Rundfahrt gewonnen, Paris-Roubaix gewonnen. Mit Sicherheit einer der größten Klassikerfahrer aktuell noch.
Nils Polit. Mein Klassikerfahrer.
Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt bei ihm. Ne? Boah, jetzt zur nächste Kategorie ist Klassementfahrer. Und ja, da denkt man ja eigentlich immer direkt an eine 3-Wochen-Tour, ne? Ich würde jetzt da mal, keine Ahnung, wenn ich daran denke, dann muss ich direkt an Froome denken. Irgendwie ist der für mich immer noch so der, bei mir zumindest am meisten präsent ist. Ansonsten finde ich ja interessant, wie sich Schachmann da jetzt entwickelt hat, ja, in die Richtung. Und würde dann schon jetzt als letzten GC-Sieger dieser Saison, zumindest für 7/8, Maximilian Schachmann, für so einwöchige Rundfahrten zumindest, ist mein Lieblings-GC-Fahrer im Moment.
Bei mir ist es Mika Landa, einfach weil der so ein bisschen der Klassenclown ist und irgendwie letzte Woche bei so einer dreiwöchigen Rundfahrt eigentlich immer ziemlich viel Spaß bringt.
Ich habe auch nochmal eine Wiederholung von dem lustigen Giro, wo Tom Dumoulin Durchfall bekommt, gesehen. Da hat der Landa auch eigentlich die Rundfahrt seines Lebens gefahren, aber Landa schafft es ja immer, mindestens einen Tag so weit aus der Wertung raus zu sein, dass er halt seine Klassement-Ambitionen begraben kann. Deswegen ist er für mich auch nur ein Bergfahrer. Für mich im Klassement wie immer der Hai von Messina.
Anfahrer, nächste Kategorie.
Habe ich glasklare Antwort für mich.
Ich auch. Mirkov.
Also ich dachte, kommt jetzt noch was. Für mich ist es Shane Archbold.
Richese.
Ja, auch nicht schlecht.
Ist ja fast, ist ja, fast dasselbe. Archbold.
Der ist aber nie so der letzte Anfahrer, oder?
Naja, war es bis letztes Jahr war es. Ja, jetzt ist er mal letzter, mal vorletzter. Wechselt sich mit Morkov immer wieder ab. Bei den Rennen im Frühjahr.
Okay. Ja, ich finde irgendwie, also ich meine, die sind ja auch, Richese und Morkov sind zusammengefahren, die, also bis dieses Jahr. Und jetzt ist da halt der Archbold mit dabei. Archbold heißt er eigentlich, oder?
Ja, keine Ahnung, Arsch halt. Ja.
Der mit der mit dem Fokuhila. Ja, der überzeugt mich irgendwie nicht so richtig, aber Morkov, der ist da schon irgendwie so richtig abgebrüht und hat sich ja in den letzten Jahren auf jeden Fall so für mich zum besten Anfahrer gemausert. Aber ich mag nicht so gerne diesen, den Stil, den er fährt, ist auch so ein bisschen, manchmal so ein bisschen grenzwertig an der Fairness, finde ich. Also der macht ja auch immer gerne, wenn er als Anfahrer rausgeht, dann den anderen Sprinter die Bahn zu und oder fährt man einen größeren Bogen, als er müsste. Richese macht das aber allerdings auch. Ist halt immer so ein so, ja, schmaler Grat zwischen gutem Anfahrer und unfairem Anfahrer, so ungefähr.
Aber muss der Arschbold mal im letzten Jahr anschauen und auch die Jahre zuvor, vor allem letztes Jahr, war es schon krass, was er, wie er Sam da zum Teil in Position gefahren hat. Der kann einen brutalen letzten Kilometer fahren, zum Teil. Ja, ich bin gespannt, ob er bei Quickstep nochmal in die Rolle richtig reinrutscht, wie er sie hatte. Oder bei Deceuninck natürlich, nicht Quickstep.
Puncheur, nächste Kategorie.
Da hatte ich eigentlich ursprünglich mal einen Schachmann vorgesehen. Gehe da jetzt aber mal zum Klassiker der Puncheure quasi. Das wäre Alaphilippe für mich.
Bei mir ist es Schachmann da auf der Position. Ich sehe den irgendwie noch nicht so richtig als rein Rundfahrer, sondern wirklich so als Klassiker-Fahrer-Puncher, ja, so in die Richtung. Der sicherlich auch einfach einen Rundfahrten gewinnen kann, was er jetzt auch schon getan hat.
Ich hatte erst an Valverde gedacht, aber stimmt natürlich irgendwie auch, aber geht ja nicht mehr lang. Nehmen wir mal was ganz Neues und ich nehme Sergio Higuita, der auch so ein bisschen alles kann, aber tatsächlich irgendwie auch richtigen Punch hat.
Hat er?
Ja. Der kann richtig, der kann richtig sprinten. Auch
so Kategorie Kletter.
Nee, der kann richtig sprinten, voll die Bombe.
Der kann aber irgendwie, der ist bei Paris-Nizza auf jeden Fall mir aufgefallen, dass er einfach bei der jeder Windkante in der ersten Staffel vorne vertreten war.
Der kann alles. Das ist super, super weird, der Kleine.
Okay, Lieblingsteam.
Sau schwer, finde ich. Ist jetzt auch so die Frage, findet man das Team gut oder findet man das Trikot gut?
Also ich habe EF einfach aus dem Grund, dass jetzt irgendwie das Rennprogramm, was sie jetzt fahren, dieses zweigleisige mit alternativen Rennprogramm und irgendwie habe ich so eine Hassliebe mit Wouters. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber manchmal mag ich den, manchmal nicht. Irgendwie ist der komisch, manchmal aber eigentlich auch cool und dann die Leute, die er im Team hat mit Uran, dann einen zugekifften Tyler Finney und also ich meine, also das ist ein Sammelsurium von Charakteren einfach. Die würden, glaube ich, in anderen Teams nicht funktionieren, tun sie aber bei ihm und ja. Ist ein bisschen wie so eine Clownstruppe, die durchs Land reist. Ja.
Fahrender Zirkus, ja. Andi?
Ja, hatte ich am Anfang auch dran gedacht, direkt ist auf jeden Fall mir auch super sympathisch, die Truppe, auch das Auftreten, wie Paul schon sagt, die die Sache mit dem alternativen Rennprogramm, krasse Charaktere, auch so viele, ne? Also vielleicht nicht jetzt so einen, der so krasse rausstecht, aber einfach so viele verschiedene, letztes Jahr überragende Klassikersaison gefahren und wahrscheinlich werden sie auch dieses Jahr da gut mitgefahren und bin jetzt aber dann doch irgendwie, finde ich im Moment Trek ganz cool, Trek Segafredo, vor allem halt irgendwie haben die jetzt auch so eine ganz homogene Truppe, die hatten ja vorher mit Dege, Jasper Stuyven, Edward Toyns, dann auch so ein bisschen noch Dan Pedersen, so vier Klassikerfahrer, die sich nicht alle so gut verstanden haben. Haben jetzt mit Stuyven und dem Pedersen eigentlich ein ganz gutes Duo da. Und Mads Pedersen einfach auch einer der geilsten Typen im Radsport. Ist jetzt irgendwie so mein Lieblingsteam im Moment.
Dreck wäre es bei mir geworden, wenn es am Trikot gegangen wäre. Aber ich muss gestehen, und das habe ich irgendwie selber auch gerade erst für mich realisiert, dass es mittlerweile tatsächlich Bora ist. So ein bisschen Bayern München mäßig, lahm, aber keine Ahnung, so mit einerseits Pösti, dann Hendrik Werner jetzt da als Trainer, Schachmann und Buchmann, die unheimlich gut fahren und sich super entwickeln. Und das Ganze hat auch irgendwie gar nichts mehr mit Peter Sagan zu tun. An den muss ich gar nicht mehr denken, wenn ich an Bora denke. Sondern es ist einfach so irgendwie deutsch-österreichische Nationalmannschaft und irgendwie gut aufgebaut, finde ich. Das ist jetzt mein Lieblingsteam gerade.
Jetzt Bastis Lieblingskategorie.
Ja. Man muss dazu sagen, die übersetzt hat das Staufi mit bester Mittelgebirgsfahrer. Das hieß aber auf Englisch Medium Mountain Person. Fand ich wesentlich geiler. Ich fand auch so, das Mountain hätte man rausnehmen können. A Medium Person, jemand, den man so mittel findet. Also, bester Mittelgebirgsfahrer.
Meiner ist auf jeden Fall Kwiatkowski.
Tim Wellens.
Thomas de Gent.
Okay, den habe ich jetzt in der nächsten Kategorie.
Naja.
Ausreißer.
Ja.
Wen auch sonst.
Genau.
Ja, ich auch.
Deswegen habe ich den da nicht einsortiert.
Na gut, da habe ich ihn auch. Ja, bei Ausreißer.
Mein Lieblings auch.
Gibt es denn eigentlich noch, sonst noch einen, der mal oft in der Ausreißergruppe ist?
Nee.
Der noch, nee, ne?
Ofredo.
Also so richtig, der ausfällt.
Ofredo, aber der. Ofredo,
ne?
Ja?
Oma Frede oder wie der heißt.
Ofredo, aber der zählt nicht. Weil
nee,
der geht
nicht Ofredo.
Mein Lieblingsausreißer.
Der bei NTT gefahren ist, Oma Freile, wie heißt der?
Der heißt so.
Wie wird das ausgesprochen?
Ah, genau, Oma Freile.
Der fährt jetzt bei Astana oder so, der war auch irgendwie 2 Jahre jetzt in jeder Ausreißergruppe drin, hat nur nicht so viel gewonnen wie der Legend.
Ja, der hat auch Giro, Vuelta Etappe, glaube ich, oder?
Ja, der war schon gut, ne? Aber der Legend hatte auf jeden Fall die Stellung da für sich beansprucht jetzt. So, dann nächste Kategorie, wusste ich gar nicht, wie ich die so recht übersetzen soll, deswegen habe ich einfach englische Wort übernommen, Maverick. Das ist so ein anderer, ausgefallener Typ, so ein Querdenker, einer, der ein bisschen anders auffällt einfach. Da habe ich tatsächlich Peter Sagan. Der ist für mich einfach immer noch so eine Ausnahmeerscheinung im Radsport.
Ja, weil wir gerade schon mal im Zirkus laufen waren. Ich hatte eigentlich bis jetzt auch gerade gar keinen. Ich nehme einfach mal Rigoberto Urán.
Das stimmt auch irgendwie.
Dann nehme ich hier Mathieu van der Poel. Der denkt vielleicht gar nicht, aber auf jeden Fall denkt er anders als die anderen.
Neoprofi.
Ja, kann ich nichts sagen zu. Neoprofi, habe ich gesagt, ist noch keiner gefahren dieses Jahr. Der Einzige, was mir einfällt, ist Rutsch.
Ja. Den habe ich auch.
Super.
Ich hätte ihn jetzt schon fast.
Rutsch hat gewonnen.
Ja, den habe ich auch.
Ich hätte ihn fast schon wieder rausgenommen. Ja, also er war auf jeden Fall mein Lieblings-Neoprofi, bis er sich die Regenjacke ausgezogen hat.
Ah, es ist die Performance 2020. Aber mir
ist jetzt auch direkt kein besserer eingefallen.
Ja.
So, und jetzt noch irgendein Fahrer. Lieblingsfahrer zum Beispiel, der in keine Kategorie einzuordnen ist.
Lukas Pösselberger.
Hab ich nicht.
Hast du nicht?
Nee.
Wer ist denn dein Lieblingsrennfahrer gerade? Philipp Gilbert.
Ja, doch, dann nehme ich Gilbert. Stimmt schon.
Aber den hattest du schon.
Wer ist dein zweiter? Ja, den verehre ich schon so ein bisschen. Mathieu van der Poel.
Okay. Bei mir ist es auf jeden Fall Carlos Bittencourt, der mit Abstand mein Lieblingsradprofi ist.
Super.
Ja, ist überhaupt noch Radprofi?
Ja. Und der fährt gar nicht so schlecht. Also, der fährt nicht mehr ganz so gut wie am Anfang seiner Karriere. Man muss dazu sagen, der ist irgendwie mit Anfang 20 war der, glaube ich, Fünfter beim Giro. Hat auch Paris-Nizza gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Galt als das Neue, also bevor es, der kam eigentlich kurz vor Quintana und Co., ne? Also war eigentlich der erste Kolumbianer, der so richtig als neuer Stern am Radsporthimmel galt. Und hatte da aber irgendwie gar keinen Bock drauf, ist dann bei einem französischen Team gefahren und in der Saisonpause immer zurück nach Kolumbien, kam dann irgendwie mit 10 bis auch bestimmt 30 Kilo Übergewicht auf
30.
Eine Körpergröße von, also unfassbar, das kannst du dir nicht vorstellen,
das,
wie der
das
aussah.
Das war unglaublich, den hast du beim Radrennen nicht erkannt.
Bei einer Körpergröße von 1,75 Meter, wenn es hochkommt, also der ist so unfassbar fett gewesen und kein Mensch hat verstanden, wie das überhaupt in der kurzen Zeit ging, also der muss ja einfach gar keinen Meter Rad mehr gefahren sein, nur noch gegessen haben. Ich kann mich erinnern, als ich die Vuelta gefahren bin, oder Paul war ja auch bei der Vuelta, der ist in der Bittencourt auch mitgefahren und der stand am Start, der sah aus wie ein Michelin-Männchen, also das war kein Spaß. Und ich glaube, der ist die Rundfahrt sogar zu Ende gefahren, also unheimlich talentierter Typ. Keine Ahnung, wenn ich ihn angucke, muss ich immer so ein bisschen an Pablo Escobar denken, immer mit Goldkette, und er ist danach nie wieder so schnell gefahren, wie er am Anfang seiner Karriere fuhr, aber halt jetzt mittlerweile auch immer noch bei Movistar, einer der Fahrer für die großen Rundfahrten und irgendwie so ein geiler Typ, hat auch so Social Media gar keinen, also ganz wenig und teilweise auch so ein bisschen weird, vielleicht ist das so ein kolumbianisches Ding, aber keine Ahnung, ist auf jeden Fall so mein Lieblingsradfahrer, der gerade rumfährt.
Leute, wir sehen uns am Samstag bei der Swift-Bundesliga und nächste Woche wieder im Besenwagen. Wir sagen tschüss.
Sieht man dich da eigentlich?
Ciao.
Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht.
Bist du sicher?
Nee, ich glaube, der könnte schon sein auf jeden Fall, dass man da so eine Skype-Aufnahme sieht quasi.
Machst du es komplett alleine?
Ja.
Mit Rick,
genau.
Ne?
Erstes Mal mit Rick.
Zwei genau, Leute, die keine Ahnung haben dann. Sehr gut. Ja. Also es ist negativ gemeint, also ich hätte auch genauso wenig Ahnung wie du.
Das wusste bis jetzt auch noch keiner.
Ja, wollen wir mal sehen. Kommentatoren-Duo ohne Plan in einem Sport, den keiner ausübt. Ich glaube, es wird witzig.
Das an einem Samstagabend.
Ich freue mich drauf. Ja, Nachmittag. Ich glaube, 16.40 Uhr ist das Rennen.
Ja, dann weißt du schon mehr als wir.
Okay. Ja, es scheint ja noch die Sonne draußen. Das müssen wir in der Aufzeichnung angucken.
Ciao, ciao.
Wir hören uns.
Ciao.
Ciao.